Heute zu Gast Hannes Beer, Head of Quality bei Thermondo.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast und mir digital zugeschaltet ist Hannes Beer, sei gegrüßt.
Hallo Dennis.
Schön, dass du da bist, Hannes, und zwar von der Firma Thermondo. Du sitzt in Berlin, Hannes, richtig?
Genau, ich bin hier in Berlin an unserem Hauptsitz.
Sehr gut. Hannes, erzähl ein bisschen was zu dir. Woher kommst du, was machst du bei Thermondo und vor allen Dingen vielleicht auch, was hast du schon gemacht und wie bist du bei Thermondo gelandet?
Ja, gerne. Ich bin seit 12 Jahren im Bereich Energiemarkt unterwegs und davon die letzten 6 Jahre bei Thermondo. Ich habe schon immer mich mit dem Wärmemarkt vor allen Dingen beschäftigt. Ganz früher war ich mal in einer Beratung tätig, in einer kleineren Beratung in Berlin und habe schon immer mich irgendwie mit Nahwärmekonzepten, Contracting-Lösungen, aber auch Fernwärmekonzepten und Ähnlichem beschäftigt. Und irgendwann hatte ich mal das Glück, dass ich auch Thermondo als Kunden im Bereich Contracting beraten durfte. Und dann habe ich 2 Projekte mit dem Gründer und damaligen noch Geschäftsführer Philipp Hauster gemacht. Und nach 2 Projekten und irgendwie noch ein bisschen weiterer Zeit hat er mich dann überzeugt, dass ich die Seiten wechsle, bin von der Beratung dann zu Thermondo und habe jetzt hier 6 Jahre lang verschiedene Rollen inne gehabt. Und die letzten 2 Jahre habe ich mich vor allen Dingen mit dem Thema Qualität beschäftigt, darauf fokussiert. Und hier bei uns ein System aufgebaut, wie wir Qualität definieren, wie wir auch Baustellen abnehmen oder auch begleiten. Genau, und bleibe sozusagen seit 12 Jahren schon immer irgendwie dem Wärmemarkt und der Technik treu und finde das super spannend, vor allen Dingen auch so nah am Handwerk zu arbeiten.
Dann ursprünglich mal in dem Bereich auch sozusagen was gelernt, Studium oder wie auch immer davor gelegt oder wie sieht da dann wieder aus?
Ja, genau. Also davor habe ich mal BWL studiert, aber nicht ganz klassisch, sondern dual. Also wirklich mal so 3 Jahre immer viel Praktika bei einem großen Chemiekonzern, der BASF war das damals noch. Dann weiter Studium gemacht, aber schon immer nebenbei gearbeitet. Aber per se habe ich nie einen handwerklichen Beruf gelernt. Ich habe immer sozusagen, am Laptop oder am Desktop gelernt. Was mir aber wirklich Spaß macht, ist halt trotzdem handwerksnah zu sein und von den Meistern und von den Installateuren selbst zu lernen. Also ich zwinge mich zum Beispiel jeden Monat 1-2 Tage wirklich draußen zu sein, um nicht nur immer irgendwie alles in der Theorie sich anzuhören und anzuschauen und Konzepte zu entwickeln, sondern wirklich dann ins Gespräch zu gehen mit den Kollegen, egal in welchem Gewerk, die Probleme aufzunehmen, dann zu überlegen, wie können wir das in bei uns als Flächenorganisation, wir sind ja ganz Deutschland tätig, übersetzen in Anleitungen oder Lösungen für Kollegen, die da draußen jeden Tag installieren.
Kommst du denn gebürtig aus Berlin oder zugezogen?
Ich bin gebürtiger Potsdamer, habe dann während des Studiums lange in Berlin gelebt, auch in anderen Städten, in Frankfurt war ich lange mal, also Frankfurt am Main. Bin jetzt aber wieder nach Potsdam zurückgezogen, um da meine Tochter großzuziehen, weil ich danach dachte, okay, irgendwie zieht es mich dann doch wieder zurück in die Heimat. Also bin ich jetzt wieder Potsdamer.
Okay, also dann meistens macht man ja einen Schritt und verändert sich dann und sagt, ich gehe in eine Stadt, wo ich eigentlich gar nicht herkomme. Für dich sozusagen die Reise wieder eigentlich zurück in die Heimat, um dann in Berlin zu arbeiten.
Genau.
Wir sprechen gleich auch über Qualität und warum das so wichtig ist und so weiter und so fort. Aber gib doch den ZuhörerInnen vielleicht nochmal, ich glaube, die wenigsten werden an Thermondo vorbeigekommen sein, wenn man aus dem SAK-Bereich kommt. Aber nochmal so einen ganz kurzen Einblick, nur so einen Blick mal drüber. Was macht Thermondo? Was macht Thermondo vielleicht auch aus? Und wie seid ihr aufgestellt? Du sprachst gerade eben schon von deutschlandweit. Das heißt, ihr seid, so wie ihr selbst sagt, ja auch Marktführer in dem Segment.
Genau, kurzer Abriss. Also uns gibt es seit 2013 am Markt als Thermondo. Angefangen hat das im Bereich Gas- und Ölheizung schon immer mit dem Ansatz, digital die Produkte an die Kunden zu bringen und auch die beiden Stärken, nämlich einerseits das Handwerk, aber auch die Technologie, also wirklich das Entwickeln von Softwarelösungen miteinander zu vereinen, der digitale Ansatz mit dem Handwerk zu vereinen. Und wir haben schon immer eigene Handwerker, das haben wir auch weiter, ein großes Netzwerk machen. Wir sind in ganz Deutschland tätig, was vor allem auch wichtig ist. Seit 2022 bieten wir die Wärmepumpe auch an im Portfolio. Vorher hatten wir sie noch nicht drin. Seit 2024 machen wir nur noch die Wärmepumpe. Mhm. Wir hatten noch eine Übergangszeit, wo wir beides angeboten haben. Aber wir sind jetzt am Markt nur noch im Bereich Wärme mit Wärmepumpen unterwegs und haben, seitdem wir das machen, auch nach und nach noch Produkte ergänzt, die einfach irgendwie sich anbieten. Können wir später vielleicht noch tiefer darauf eingehen. Aber was wir halt machen, ist, wir bieten natürlich auch den Kunden eine PV-Anlage an, Speicher, Wallbox, dynamischen Stromtarif, um das Ganze miteinander zu verbinden. Und genau, um es konkreter zu machen, was heißt Handwerker? Also wir haben wirklich eigene Fundamentbauer, die draußen den Bereich vor allem vorbereiten, auch die Kernbohrung ins Haus. Wir haben eigene Elektriker, die den Zählerschrank vorbereiten für die Wärmepumpeninstallation. Und dann halt ganz klassisch die Heizungsbauer, die dann halt auch die Hydraulik machen, den Abriss, die genau das ganze System am Ende auch miteinander zu verbinden und dafür zu sorgen, dass der Kunde am Ende der Installation warm Wasser und wieder eine Heizung hat. Und das machen wir zum Großteil mit eigenen Handwerkern. Wir haben natürlich auch ein Partnernetzwerk, aber der Kern sind eigene festangestellte Handwerker in ganz Deutschland. Genau, überall.
Du bist ja nicht von Anfang an dabei gewesen, aber kennst natürlich die Geschichte ganz gut. Ist das dann immer so die Idee auch gewesen? Also Digitalisierung, ja, okay. Also wir wollen das Handwerk digitalisieren, aber das jetzt so wachsen zu lassen, wir reden ja hier von, ich glaube, über 600, habe ich gelesen, Festangestellten, deutschlandweit mit einem riesigen Netzwerk noch an Installateuren, Elektrikern. War das immer die Idee oder war das eher, wir waren Handwerksbetrieb und wir wollen digital sein und mal gucken, was wird?
Ganz in der Anfangsphase war es, glaube ich, mal sogar die Idee, dass es gar keine Handwerker gibt und es einfach nur eine Vermittlungsplattform ist. Das war, bevor Thermondo gekommen ist, war es von den Gründern die Idee, hey, wir sind hier so eine Plattform und vermitteln einfach die verkauften Heizungsleads und jemand macht das schon. Dann haben sie nochmal neu angefangen und haben festgestellt, nee, wir machen das jetzt einfach selbst, also auch den Part der Installation. Und dann war es jahrelang, glaube ich, schon immer das Ziel, einfach zu wachsen mit den SHK-Handwerkern. Teils gab es, glaube ich, zwischendurch auch mal größere Ziele und dann irgendwann haben wir festgestellt, ich glaube, das ist die Mischung aus, da soll die Reise hingehen. Und vor 4 Jahren hätten wir, glaube ich, gar nicht gedacht oder gewusst, dass wir von einem Gewerk, nämlich einem SHK-Innungsbetrieb, jetzt auch einen Elektro-Innungsbetrieb und dann auch einen Fundamentbau-Experte-Betrieb werden müssen. Also wir haben einfach vorher in den letzten 3 Jahren nochmal gelernt, und dass man halt mit einem von einem Gewerk auf 3 Gewerke sich ausweiten muss, wenn man die Wärmepumpe richtig machen will. Und das ist, glaube ich, etwas, was vor allem in den letzten 4 Jahren komplett neu hinzugekommen ist.
Das heißt, der Kunde ruft ganz normal wie bei seinem Installateur auch bei euch an und sagt, ich habe ein Projekt, ich habe eine Anfrage, im besten Fall sogar platziert er die schon digital, weil so wie ich das verstehe, habt ihr ja schon einen großen Fokus auf das Thema Digitalisierung gelegt, oder?
Korrekt. Also die meisten unserer Kunden werden auf uns online aufmerksam und können dann ein Kontaktformular ausfüllen oder sie haben auf einem anderen Weg von uns erfahren und lassen sie uns irgendwie ihre Kontaktdaten zukommen. Dann meldet sich jemand telefonisch und fragt an, also entweder man telefoniert direkt oder fragt an, wann es passen würde. Und dann gibt es erstmal so ein Vorabgespräch. Gehört ihm die Immobilie? Wollen sie sich eigentlich nur informieren oder haben sie tatsächlich Interesse an der Wärmepumpe oder was anderem? Und das ist bei uns klassische Vorqualifizierung. Und wenn dieses Gespräch erfolgreich ist und so ein paar Grunddaten passen, Interesse an der Wärmepumpe, ist auch Eigentümer, mit dem man da telefoniert, nicht nur der Mieter, dann gibt's halt den Termin für ein ausführliches Beratungsgespräch, was überwiegend dann vor Ort beim Kunden im Gebäude stattfindet, kommt ein Außendienstler und macht eine Begehung mit dem Kunden zusammen. Da geht man alles durch, guckt sich das Haus gemeinsam an und versucht halt zu verstehen, was ist eigentlich das konkrete Bedürfnis des Kunden. Ist es eher ein Kunde, der kaufen möchte oder der finanzieren möchte, mit PV-Anlage, ohne? Und am Ende des Gesprächs sind die Eckdaten alle eingesammelt und dann kann ein Angebot erstellt werden. was digital vorbereitet wird, nochmal nachbereitet und dann am selben oder am nächsten Tag hat der Kunde ein Angebot in seiner E-Mail-Inbox.
Also kann man ja schon sagen, dass diese Verunsicherung, die ein Stück weit ja auch im Markt ist, auch beim Endkunden, eigentlich dann über die Struktur bei euch eigentlich ganz gut gedeckelt werden kann, oder?
Ja, und es sind auch wiederkehrende Fragen, die wir feststellen, die verunsichern. Total verständlich. Wie hoch ist denn jetzt bei mir die Förderung? Funktioniert denn die Wärmepumpe im Bestand, auch wenn ich keine Fußbodenheizung habe? Reichen denn meine Fenster? Muss ich denn das Haus vorher komplett isolieren? Und all diese Fragen greifen wir halt auf, kriegen unsere Außendienstler geschult. Und da sagen wir einfach mit, ja, einfach zahlenbasiert, wir haben das schon 11.000 Mal gemacht oder über 11.000 Mal als Marktführer. Wir haben das in allen möglichen Gebäuden gemacht, in nicht sanierten, in sanierten. Wenn es drauf ankommt, tauschen wir auch den Heizkörper, wenn das notwendig ist. Wir gucken uns das sehr im Detail an und versuchen einfach über unsere Erfahrung auch die Unsicherheit und durch klare Antworten dem Kunden an die Hand zu nehmen und auch zu zeigen, wie es funktionieren kann. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo wir sagen, ja, das wird jetzt hier nicht klappen, das Gebäude ist zu groß zum Beispiel. Das ist vielleicht auch einfach zu viel Leistung, das haben wir gar nicht im Angebot. Das gibt's halt auch. Aber da hilft die Erfahrung der vielen Installationen und der Experten, der Techniker, die wir im Unternehmen haben.
Ich steige jetzt mal ein. Du hast gerade eben gesagt, ihr habt euch dann letztendlich an dem Punkt für die Schlüsseltechnologie Wärmepumpe entschieden und gesagt, okay, das ist unsere Technologie. Warum? Also, bisschen rhetorisch die Frage, warum. Ich meine, alle reden drüber, aber da ihr ja vorher auch andere Technologien bedient habt, warum diesen klaren Cut gemacht?
Wir sind halt einer der großen Betriebe, die da auch Vorreiter sein wollen und sein müssen. Die Wärmepumpe ist die Schlüsseltechnologie im Wärmemarkt für die Wärmewende. Und es ist auch die wirtschaftlichste Alternative für den Kunden in einer Welt, wo wir zwar noch hohe Strompreise haben, aber die auch tendenziell sich eher in eine andere Richtung entwickeln, gleichzeitig steigende CO2-Preise haben, die jetzt in den nächsten Jahren nochmal zunehmen werden. Und das Ganze, wenn man das übereinander legt, führt dazu, dass langfristig die wirtschaftlichste Technologie die Wärmepumpe ist, wenn man das durchrechnet. Es gibt Szenarien, da mag die Gastechnologie noch attraktiv wirken, aber nicht, wenn man die Szenarien mit berücksichtigt, was der CO2-Preis macht, wie sich die Preise weiterentwickeln werden und was die Technologie vor allem schon kann, wenn man sie in einem Gesamtkonzept mit einem Speicher, mit PV-Anlage oder einem dynamischen Stromtarif kombiniert, dann ist die wirtschaftlichste Lösung, nicht nur die CO2-neutralste Lösung, auch die wirtschaftlichste Lösung, was ja entscheidend ist für den Eigenheimbesitzer, die Wärmepumpe. Deswegen sind wir davon überzeugt, wenn wir es nicht mal vertreten und wir glauben daran, wie soll es dann der Markt vertreten? Aber es ist die beste Lösung, die Schlüsseltechnologie für die Wärmewende. Und deswegen haben wir uns auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich 2024, hatte ich vorhin schon erwähnt, auch klar dafür entschieden, keine fossilen energieträgerbasierenden Heizsysteme mehr zu installieren.
Wir könnten jetzt super über Politik sprechen, also über GEG und so weiter und so fort. Mich würde aber viel mehr interessieren, Hannes, jetzt hat es ja im Markt eben genau auf Grundlage dieser Rahmenbedingungen, ne, GEG und Co., ja sehr viele Unruhe gegeben. Du jetzt auch so persönlich, ist man da nicht auch mal am Zweifeln, dass man sagt so, vielleicht ist diese Konsequenz zum jetzigen Zeitpunkt auch vielleicht nicht angebracht, Fragezeichen?
Also ich bin ja seit 12 Jahren im Energiesektor und irgendwie ist es schon immer normal, dass es viel Regularien gibt und sich ständig die Förderregimes ändern und der Markt wünscht sich ganz oft Klarheit und auch Entscheidungen und diese Unsicherheit gibt es immer. Ich zweifle aber nicht daran, dass die Wärmepumpe die richtige Technologie ist. Was helfen würde in diesem Moment, wenn wir jetzt nicht zu tief in Politik einsteigen wollen, Aber es ist ja zum Beispiel, es war aber halt, es wird ein Update vom GEG, vom Heizungsgesetz geben, aber da mal Klarheit zu schaffen, das wäre auch etwas, was dem Markt helfen würde. Und wie und ob sich die Förderung ändert nächstes Jahr, das wird auch wieder natürlich ein Stück weit Unruhe oder Veränderung in den Markt reinbringen. Und was wir immer sehen, immer dann, wenn es Änderungen gibt, gibt es bei den Kunden halt einen riesengroßen Effekt in ein von beiden Richtungen. Das Pendel schlägt halt aus, alle wollen nochmal kaufen oder alle pausieren. Da hilft einfach langfristige Klarheit, die hoffentlich zeitnah geschaffen wird.
Verstehe. Hast ja wahrscheinlich dann auch beide Seiten voll miterlebt. Also ich sag mal, ich rede mal gerne von der ISH 23, wir verteilen Wärmepumpen und jetzt kämpfen wir wieder um die Kunden, die eine Wärmepumpe installieren lassen wollen. Das heißt, am Ende des Tages, also oder wie geht's dir dann so mit diesem Auf und Ab? Du hast gerade eben gesagt, ja, kennst du, aber das war jetzt schon extrem, oder? Also das war eine Geschwindigkeit, wo man raufgefahren ist und wieder runtergefahren ist, die schon extrem ist, oder?
Ja, das war crazy. Wie du beschrieben hast, 23 absoluter Run, 24 total volatil. Das Schöne ist halt, wenn wir uns 25 anschauen, hatten wir ja im ersten Halbjahr mehr Wärmepumpen als Gasheizung verkauft, deutschlandweit. Das hat sich einfach zum ersten Mal so wirklich so gedreht, die Achse. Wir sind jetzt in einem Markt, wo die häufigste verkaufte Heizungstechnologie im Einfamilienhausbereich die Wärmepumpe ist. Und das stimmt mich sehr positiv. Und wir sehen auch, dass wir jetzt aber dieses Jahr sehr stabil verkaufen und auch wachsen. Und nicht nur wir, sondern der Markt. Und das stimmt uns positiv. Das war raus sind aus diesem volatilen 24, diesem crazy 23, jetzt mal in Richtung ein stabiler wachsender Markt uns entwickeln.
Das heißt, wenn wir uns den Markt angucken und ihr seid ja nun wirklich eine große Company, die auch sicherlich dann nochmal mehr den Anspruch haben muss, wir planen sauber, wir stellen eine Prognose auf für die nächsten Jahre. Kannst du also wirklich bestätigen, dass 25 für euch Thermondo ein positives Jahr gewesen ist, weil es fühlt sich gar nicht so an. Also es ist ja mal so, es war ganz schlimm und hat überhaupt nicht funktioniert. Das kannst du nicht bestätigen.
Korrekt. 24 war wirklich ein Bauchschmerzjahr, bestimmt Monaten. 25, stabiles Wachstum, gute Zahlen. Und wir gucken jetzt halt BDH-Zahlen, kann man sich auch schön anschauen. Das ist einfach ein neues Niveau, was wir da erreichen an Verhältnis, was wir an Gasheizung verkaufen, also deutschlandweit. Und was an Wärmepumpen verkauft wird und was die Kunden sich jetzt wünschen. Was die Kunden auch, wir machen ja auch selbst eigene Umfragen. Und natürlich ist der Kostenfaktor halt der entscheidende. Ne? Die Kunden sagen, was hält sie noch am meisten ab? Und es ist halt eher so dieses, kann ich mir diese Investition leisten? Lohnt sich das langfristig? Das muss man halt gut erklären und in den Kontext setzen. Aber auch trotz dieser Fragen lügen da die Zahlen nicht. Und es ist einfach schön zu sehen, wie jetzt zum ersten Mal das die Leittechnologie ist.
Ist da vielleicht auch euer Vorteil, dass ihr da so ein bisschen ganzheitlicher drauf schaut auf die Geschichte, also auch durch Photovoltaik und das ganze Thema Energiemanagement, Softwaresteuerung, dass ihr da nochmal einen anderen dezidierten Blick drauf haben könnt?
Sicherlich hilft das, weil wir nicht nur die Wärmepumpe anbieten, sondern das Bundle, wie du es beschreibst, das als optional, geht auch ohne, kann auch schon eine PV-Anlage auf dem Dach sein und wir ergänzen die Wärmepumpe. Aber auch da, also vor 2 Jahren, was geführt noch ein sehr kleiner Anteil von SHK-Betrieben, die Wärmepumpe schon installiert haben oder installieren wollen. Das ist ja in 25 gar nicht mehr der Fall. Also in 25 ist es gefühlt eher so, dass es noch die Ausnahme ist, dass die SHK-Betriebe noch keine Wärmepumpen installiert haben, sondern dass es einfach normal ist. Es gehört einfach dazu zum Portfolio. Ist auch nichts Besonderes mehr. Es kann jetzt gefühlt jeder und ist auch gut so. Und das hilft halt, wenn jeder Betrieb oder gefühlt viele der SHK-Betriebe die Wärmepumpe als Standardtechnologie im Angebot haben.
Ist denn das Thema Qualität und vielleicht auch der Beratungsansatz am Kunden noch wichtiger geworden? Also jetzt gerade, wo diese, wir reden mal von Verunsicherung, aber wo die Leute einfach nicht so genau wissen, okay, wie läuft denn das eigentlich? Hält das Produkt, das ich kaufe, 20 Jahre und oder länger, hoffentlich. Also ist das etwas, wo du das Gefühl hast, okay, weil du ja nun auch gerade aus diesem Qualitätssegment auch kommst, dass man das noch viel weiter nach vorne stellt?
Absolut. wenn ich vergleiche, wie wir früher verkauft haben und wie wir früher auch Verkäufe nachbereiten mussten und wie wir es heute machen, das immens zugenommen. Um es konkret zu machen, in der Vergangenheit war ein Verkaufsgespräch circa eine Stunde und dann hatte man ein paar Fotos aufgenommen und dann ging es in die Planung und angenommen und nicht. Heute ist es so, das Verkaufsgespräch dauert länger und wenn der Kunde sich entscheidet, bei uns eine Wärmepumpe zu kaufen, kommt dann nochmal jemand und macht eine sehr detaillierte Heizlastberechnung, nimmt die Fenster auf, die Heizkörper, bespricht den Standort, um auch sozusagen festzustellen, ob das von den Sicherheitsabständen passt, bespricht, wo der Zählerschrank, falls einer ein neuer hin muss, wo der hinkommt und Steuerschrank. Es ist komplexer geworden in dem, was wir vorplanen. Und das sind ja Investitionen in Qualität bei der Installation selbst, weil wir halt mehr in die Tiefe reingehen, wie wir die Wärmepumpe auslegen werden, klassische Heizlastberechnung, wo wir welche Komponenten installieren, wo was steht und wo vielleicht gegebenenfalls auch eine Veränderung, eine bauliche stattfinden muss. Das ist alles aufwendiger geworden, aber auch eine Investition in Qualität, weil wir halt das vorab und nicht während die Installation stattfindet, vorab klären mit dem Kunden, ist sichergestellt, dass dann während die Baustelle stattfindet, die richtigen Komponenten da sind und auch die Fragen schon nicht erst während der Installation geklärt werden müssen, ob die Wärmepumpe jetzt auf die Südseite oder auf die Ostseite kommt, zum Beispiel auf dem Gebäude. Das ist dann schon vorab geklärt. Und nur wenn wir das so machen, wissen wir auch zum Beispiel, wie lang die Leitungen sind und müssen dann nicht noch vor Ort basteln. Das geht ganz oft. Das können die Handwerker natürlich super kompensieren, was nicht gut geplant wurde. Was macht es schwerer, eine hohe Qualität zu erreichen?
Verstehe. Wir haben ja dieses Qualitätsmerkmal Made in Germany. Und jetzt kommen wir, ich finde es ja ganz spannend, weil ich glaube, ihr seid ja nicht direkt jetzt mit einer Marke und mit einem Produkt verheiratet, sodass ihr ja auch erstmal wie jeder andere Installateursbetrieb auch erstmal einen neutralen Blick auf den Markt haben könnt. Ich höre ganz viel raus. Ja, die Planung ist wichtig, Struktur, Handwerker vor Ort. Ist denn dieses Thema Made in Germany des Kernproduktes der Wärmepumpe überhaupt so relevant? Oder sagst du halt, eigentlich in Anführungsstrichen macht mittlerweile auch der asiatische Markt gute Produkte? Und da muss man keine Sorge haben.
Die Marke Made in Germany ist ein Vorteil und überzeugt auch einige Kunden zu sagen, wenn ich zwischen zwei Produkten mich entscheiden kann, dann wähle ich bewusst die deutsche Marke, die ihr im Angebot habt. Das merken wir auch. Wir verkaufen halt zu 3/4 Buderus-Anlagen von denen, die wir verkaufen. Da entscheiden sich die Kunden bewusst dafür. Und die Buderus-Anlagen sind auch super zu installieren aus Installationssicht. Aber ganz wichtig ist auch, wir arbeiten ja auch schon lange mit LG zusammen und die asiatischen, wo wir jetzt LG sehr gute Erfahrungen mit haben, die bauen auch sehr solide Anlagen. Also dieses Klischee, asiatische Anlagen sind keine gute Qualität, das passt nicht. Vor allem, was ist asiatisch? Denn die asiatischen Hersteller, die haben halt oft lange Erfahrung, also langjährige Erfahrung oder Vorsprung, wenn es darum geht, Klimaanlagen und auch in dem Bereich Wärmepumpen zu entwickeln. Wir haben ja zum Beispiel damals mit LG auch gestartet, als wir mit der Wärmepumpe gestartet sind, weil LG mit einer niedrigen Vorlauftemperatur und mit einem sehr breiten Spektrum an KW-Klassen, mit einer hohen Lieferverlässlichkeit einfach uns als sehr solider Partner helfen konnte. Und als nächsten Schritt kam ja dann die Buderus-Anlage dazu, um unser Portfolio zu ergänzen. Und genau, man sieht ja auch, was sind denn asiatische Hersteller, was sind asiatische Marken, die aber auch gar nicht mal nur noch in Asien produziert werden. Ne? Also wenn man jetzt mal anguckt, was die letzten Monate und Jahre passiert ist, also die Daikin, Panasonic, die sind ja mittlerweile mit großen Werken in Europa vor Ort. Also das sind zwar asiatische Firmen, aber man merkt aber, dass auch viel Investitionen in den europäischen Markt stattfindet und die werden dann halt zukünftig im europäischen Markt produziert, oft in Osteuropa, aber das ist dann halt gar kein Produkt mehr, was per Containerschiff kommt. Und sagen wir das abzuschließen, ja, ist ein Differenzierungsmerkmal, aber es gibt auch sehr gute asiatische Produkte.
Hm. Wie würdest du der Stammtisch-These, und die Wärmepumpe bietet da eine Menge Möglichkeiten an, am Stammtisch, glaube ich, zu diskutieren, wo wir jetzt auch gerade beim Thema asiatischer Markt sind, dass da jemand sitzt und sagt, also ganz ehrlich, ich warte einfach jetzt noch 5 Jahre, Technologie weiter, Produkt viel, viel günstiger, mache ich jetzt nicht. Was entgegnest du da?
Die Frage ist, was ist die Alternative? Ist die Alternative, nochmal eine neue Gasheizung zu installieren? Absolut von abraten, weil man dann nochmal in 5 Jahren, also hat man ja 2 Investitionskosten, einmal jetzt und dann hat man steigende CO2-Preise und steigende Gaspreise und muss dann halt spätestens in den 5 Jahren nochmal neu investieren. Ob sich das amortisiert, das bezweifle ich. Mhm. Einmal heute zu investieren und dann nochmal in 5 Jahren zu investieren. Und dann entgegne ich auch, die Förderung für eine Wärmepumpe, die ist so attraktiv, wie ich vermute, sie nie wieder sein wird. Wir wissen nicht, was 2026 kommt, aber alle Stimmen deuten an, dass die Förderung abschmelzen wird. Und dann mag ich jetzt bezweifeln, dass das, was wir an Technologieverbesserungen haben und an Kostensenkungen, in denen wir alle arbeiten müssen und auch werden, dass es sozusagen günstiger wird und schneller zu installieren wird, aber ob die überkompensiert wird durch die Förderung. Das muss ich ja zeigen. Das ist halt Glaskugel. Also ich würde und ich werde auch hier davon abraten, eine neue Gastherme zu installieren, wenn gleichzeitig die Förderung gerade so attraktiv ist, bis zu 70%, und die tendenziell abnehmen wird.
Aber kann man ja eigentlich auch tendenziell dann so ein bisschen mitgeben, man hat so eine durchschnittliche Haltwertszeit von der Gastherme, wenn man jetzt, sag ich mal, sich so im Endstadium befindet, dann kann man jetzt sehr gut gucken, weil, wie gesagt, du hast es ja gerade eben schon richtig gesagt, die Fördermöglichkeiten und die Rahmenbedingungen sind eigentlich so gut, wie sie vielleicht nie wieder sein werden, so, das muss man ja ganz offen und ehrlich sagen, da sind halt denn diese Stammtischthesen, scheiß mal auf die Förderung, Hauptsache in 5 Jahren viel günstiger und so. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den man einfach auch ein bisschen, ja, ich glaube, dem man auch entgegentreten kann, indem man sagt, pass auf Leute, guckt erstmal genau an, das passt schon. Und da seid ihr ja auch dann absolut in der beratenden Situation. Ihr bietet ja letztendlich dann diese Gesamtpakete, wir sprachen eben gerade schon ein bisschen davon an, was ja auch von der, also wenn wir mal über das Thema Qualität kommen, natürlich auch nochmal ein Punkt ist, ein geschlossenes System, das wahrscheinlich dann auch häufiger installiert worden ist. Gibt es weitere Benefits in Anführungsstrichen, warum man diese Systeme von euch besonders gut nutzen kann und sollte?
Im Bundle sind die Komponenten besonders attraktiv, weil sie miteinander kommunizieren. Also ganz konkret gesprochen, die Wärmepumpe mit ihrem Speicher, der mit einem Heizstab auch noch im Zweifel angesteuert werden kann, mit Überschussstrom, mit schon unserem HEMS, also Home Energy Management System, versmartet alleine, ist schon attraktiv, kann man mit einem dynamischen Stromtarif kombinieren, muss man aber nicht. Und es wird aber besonders attraktiv, wenn man es kombiniert mit einem Stromspeicher und einer PV-Anlage. Idealerweise, also wenn sie von uns kommen, sind sie definitiv miteinander verbunden. Mhm. Aber auch wenn auch schon die Anlage von jemand anderen installiert wurde, sind die gängigsten Wechselrichter alle anschließbar, genauso mit den PV-Anlagen, die kommunizieren da miteinander. Und das können wir auch miteinander kombinieren. Aber es wird halt besonders attraktiv, wenn man den Überschussstrom oder auch die Speicherung von Strom oder halt den Überschussstrom übersetzt in Wärme, wenn dann einfach die Magie machen lässt im Home Energy Management System. Ganz konkret, dass wir halt beachten, wann geht denn die Sonne auf, wann wird es denn kalt, wann wird es denn warm, gehe ich vielleicht nochmal ein, zwei Grad höher in der also trage ich mir Wärme rein ins Haus oder warte ich noch eine halbe Stunde, um nicht besonders teuren Strom zu nehmen, weil demnächst wird die Sonne aufgehen, dann wird der Strom günstiger werden. Also wir versuchen und wir zwingen uns selbst, all die Komponenten, die im Haus sind, miteinander zu kommunizieren, zukünftig auch mit Wallbox, weil dann einfach am meisten Spielmasse zwischen den Komponenten im Haus gegeben ist. Und wenn es auch nur die Wärmepumpe ist, die mit dem Home-Management-System verbunden ist. Auch da ist schon eine ganze Menge möglich, weil dann einfach unser HEMS-System, wie gesagt, Wetterberichte und Ähnliches heranzieht und einfach guckt, was können wir daraus schon mit ein bisschen Intelligenz im Hintergrund an Lasten schieben oder halt auch an günstigen Strom nutzen. Und wenn man das Ganze macht, dann ist halt echt eine ganze Menge an Euros drin, die man sparen kann für den Kunden ganz konkret. Und deswegen bieten wir es mal an, ist aber halt optional, zum Beispiel die PV-Anlage und Speicher zu nehmen.
Klar. Interessant auf jeden Fall, weil es ist ja nochmal sozusagen auch die emotionale Erweiterung der Wärmepumpe, ne? Also Wärmepumpe an sich ist jetzt erstmal nur Wärme, so, für den Endkunden, sag ich mal. Aber da beginnt ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen die, ich will mal sagen, Alexa-Spielerei, jetzt geht hier hoffentlich nichts an, aber so ein bisschen, dass man mehr damit machen kann, oder? Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch, dass die Wärmepumpe manchmal auch so ein bisschen unemotional ist, weil es soll halt Wärme machen und machen andere Systeme auch. Ist es das, was du auch so ein bisschen wahrnimmst, dass da so, dass das auch so eine Schwierigkeit ist und die Brücke irgendwie noch gebaut werden muss zum Endkunden?
Klar, ist halt so eine, wie man im Englischen sagt, Gamification. Also das Ganze ein bisschen spielerisch machen. Man hat halt die Termondo Smart App, da sieht man halt, wann, wo, was verbraucht oder produziert wird an Strom. Und mein Vater ist einer von diesen Nutzern, der guckt da halt wirklich täglich drauf, weil ihm das Spaß macht, ne, zu sehen, wie man da irgendwie was produziert oder wann, wo was miteinander kommuniziert. Und das macht das Ganze anfassbar. Also gefühlt vor 5 Jahren hat niemand sich da interessiert, was da unten die Gastherme im Keller macht. Hauptsache es ist warm und es kommt irgendwie oben auch warmes Wasser aus der Leitung. Und heute guckt man auf sein Handy und sieht genau, was ist los, wo ist eine Feldermeldung, wer hat heute mit wem kommuniziert und Strom produziert und habe ich vielleicht sogar was eingespeist oder habe ich vielleicht heute von einem günstigen Strom profitiert. Das macht's einfach, macht dann einfach Spaß und ist ein bisschen ja, digitaler, weil es auf dem Handy direkt auch anzuschauen ist.
Hast du denn deinen Vater angezündet, was das Thema angeht? Oder war der schon von vornherein angezündet?
Der war früher mal ein Solarthermie-Mensch, hatte Solarthermie auf seinen, dann hat er sich irgendwie noch, hat er sie gar nochmal umgezogen, damit er PV aufs Dach raufgehauen hat. Okay. Dann hat er noch Speicher geholt und jetzt habe ich ihn so weit, dass er jetzt seit diesem Auto, seit diesem Jahr ein Elektroauto Passionsmensch geworden ist. Der ist also komplett von gar kein PV hin zu PV-Speicher, Elektroauto. Und ja, das war vor 3 Jahren gar nicht der Fall. Aber jetzt ist es soweit, dass er dafür brennt und jetzt auch einer ist, der die App jedem sehr stolz zeigt.
Sehr gut. Ja, spannend vor allen Dingen, weil das ja auch nochmal zeigt, dass verschiedene Generationen ja einfach auch einsteigen können. Ich glaube, umso einfacher und smarter es ist, Hannes, mein Gefühl auch, umso eher sind dann auch vielleicht alle bereit mitzugehen, oder?
Ja, das macht es halt, ja, sind es. Also es macht es vor allen Dingen anfassbar. Was heißt denn das jetzt konkret? Und ja, ist, glaube ich, die Mischung aus, es muss für den Hausbesitzer muss es einfach auch eine attraktive Lösung im Sinne von Euros sein. Es ist eine Investition, die machen sie ja nur alle 20 Jahre in die Heiztechnologie. Und wenn es dann anfassbar ist mit der App und es irgendwie auch im Gesamtkonzept PV, Speicher, Wärmepumpe und vielleicht noch Elektroauto alle miteinander irgendwie elektrifiziert als Gesamtkonzept Sinn ergeben, dann haben wir halt statt Zweifler haben wir Promoter am Markt. Und das merken wir. Ganz viele sind total begeistert, nachdem sie sich dazu entschieden haben und die ganzen Komponenten alle einmal erfolgreich installiert sind.
Jetzt habe ich ja jemanden zum Thema Qualität hier sitzen. Das heißt, ich muss logischerweise nochmal ganz konkret fragen, was, also nochmal auch vom Prozess her, was habe ich zu erwarten, wenn ich mit euch arbeite? Also, oder ich Kunde von euch werde. Wo beginnt die Qualität, wo hört sie auf? Kannst du das mal so aufzeigen?
Ich mache ganz kurz die Customer Journey und dann gehe ich mal darauf ein, wo ich vor allen Dingen jetzt drauf Fokus lege. Also am Anfang Telefonat, kurz Telefonat, dann vor Ort Begehung, wirklich um das richtige Angebot zu erstellen mit den Optionen. Dann zweiter Vor-Ort-Termin mit einer sehr detaillierten Heizlastberechnung, Aufnahme des ganzen Gebäudes, jedes Heizkörpers und Fenster, Dämmung und ähnliches. Das ist schon der erste Punkt, wo es wirklich wichtig ist, die richtige Auslegung für die Wärmepumpe zu definieren. Dann aber auch zu definieren, Aufstellort und ähnliches. Das ist einer der Kernpunkte. Dann eine saubere technische Planung, sowohl heizungsseitig als auch elektrisch. Passt das an den Zählerschrank? Wenn ja, wenn nein, was sind die Anforderungen vom Netzbetreiber? wo dann am Ende nochmal eine Feinabstimmung mit dem Kunden. Und dann die drei Gewerke, die, also bei uns sind das halt die drei Gewerke: Fundamentbauer, Elektriker und Heizungsbauer, klassisch SAK, dass die gute, klare Übergabepunkte haben. Was macht der erste, der zweite und der dritte im Einsatz? Und was wir vor allen Dingen für uns festgestellt haben und auch machen, ist, die Kollegen werden mit klaren Anleitungen vor Ort auf einer App begleitet. Das ist halt eine Investition, die wir uns leisten konnten. Das kann man, glaube ich, aber auch als Nicht-Termondo ganz gut. Was ist die klare Anforderung, klare Anleitung, was jeder macht? Was ist sozusagen der Mindeststandard? Dann eine Fotodokumentation. Bei uns ist das halt, wir nehmen jede von diesen Fotodokumentationen innerhalb von 48 Stunden ab, gucken uns halt an, war alles so, wie wir es brauchen. Wenn nicht, können wir noch schnell nachbessern. Und am Ende halt zu schauen, dass wirklich am Ende der letzten Installation alles läuft, Warmwasser, Heizung, und der Kunde die Protokolle von allem bekommt und auch einfach glücklich ist und wir idealerweise nicht nochmal hinfahren müssen, also keine Wiederanfahrt notwendig sind. Und die Frage war jetzt, wo ist es entscheidend für die Qualität? Gute Aufnahme der Daten, die richtig verarbeitet, eine gute, saubere Planung, Feinplanung. Natürlich hilft auch die richtige Auswahl von den richtigen Partnern. Das ist angesprochen, Buderus und LG bei uns, mit gut zu installierenden Anlagen. Und dann halt klare Anleitung für die Kollegen, die installieren. Die müssen halt auch ganz klar wissen, was wollt ihr denn von mir, was ich hier baue? Und dann gutes Werkzeug, das hilft auch. Gut ausgebildete Kollegen, die halt auch gezeigt bekommen haben, wie man eine Kernbohrung macht zum Beispiel. Und dann bei uns Baustellenabnahmen.
Ist das auch so dein Gefühl, vielleicht als auch schon so Richtung Abschluss, wenn man mal so drauf schaut, stecken da so in der Planung auch die größten Fehler vielleicht bei anderen Unternehmen, die auch Wärmepumpe verbauen, dass da so gerade in der Planung des Gebäudes individuell drauf zu schauen, dass da häufig die größten Fehler gemacht werden?
Kann ich mir vorstellen, weil wenn zum Beispiel der Verkaufstermin und der Heizlastberechnungstermin in einem Termin stattfinden, dann muss man daneben immer mit dem Kunden noch sprechen. Das ist gar nicht so einfach, dann wirklich alles sauber aufzunehmen, jedem Heizkörper und noch zu fragen, also alles aufzunehmen, die Daten korrekt zu hinterlegen, die richtigen Bilder zu haben. Je nachdem, wie man sich da aufstellt, kann das eine Hürde sein. Wir haben deswegen uns für Spezialisierung entschieden. Der eine verkauft, der andere macht wirklich die saubere Heizlastberechnung, der nächste beschäftigt sich nur mit der Feinplanung. Wenn das alles eine Person ist, muss man schon viel zusammenhalten im Kopf oder halt in den richtigen Dokumenten. Und das ist, glaube ich, den meisten SAK-Lern bekannt. Heizlastberechnung und die richtige Auslegung ist halt wirklich entscheidend für eine später sehr effiziente Anlage. Und auch zu schauen, welcher Raum wird warm genug, welcher nicht, muss man vielleicht doch nochmal leider Gottes einen Heizkörper tauschen. Das gehört dazu. Das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte, aber es gibt mehrere.
Und im Segment, ich sag mal, Fachkräftemangel, wahrscheinlich seid ihr auch immer wieder auf der Suche nach Kolleginnen, die euer Team ergänzen, beziehungsweise wahrscheinlich auch an freien Mitarbeitern, die auch mithelfen, das Ganze umzusetzen. Wahrscheinlich ist das so, Hannes, oder? Also die Frage ist ein bisschen rhetorisch, aber die muss ich natürlich stellen.
Klar. Weil,
ja.
Also wir sind deutschlandweit in allen drei Gewerken vertreten. Natürlich suchen wir überall irgendwie Kollegen, die wir dazu holen können, also einstellen können. Wir suchen aber auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ist auch kein Geheimnis. Wir haben halt in allen drei Gewerken, sei es Fundamentbaubereich, Elektrikbereich oder SAK-Bereich, haben wir Partner, die wir da nutzen, wo wir Spitzenlasten haben, die wir selbst nicht abdecken können, aber trotzdem den Kunden möglichst doch noch die Installation ermöglichen wollen. Also unser Kern sind immer die eigenen Handwerker, aber wir ergänzen das durch die Partner. Und deswegen, wir freuen uns über Einstellungen. Wir haben auch Kollegen, die ehemals selbstständig waren, die bei uns jetzt Teamleiter oder ähnliches sind oder Gebietsleiter, die ihre Gebiete leiten oder halt auch Partner, die für uns mit uns installieren.
Spannend. Lohnt sich drauf zu schauen. Also bei Termondo.de kann man sozusagen sowohl als Endkunde, aber letztendlich auch mit allen anderen Informationen fündig werden, auch über eure Standorte. Ihr habt auch einen Ratgeber drauf. Das heißt, auch da bekommt man relativ viel Informationen. Hannes, ich habe jetzt noch 5 Fragen an dich. Erstmal danke für die Information. Ich glaube, das ist ein guter Überblick und hilft vielleicht dem einen oder anderen auch weiter. Erste Frage an dich, und zwar Oldschool-Papierkalender oder digitale To-Do-App?
Digitale Tool-App.
Ja?
Oder To-Do-App, ja.
Also schreiben nicht mehr.
Konzeptionell, wenn ich mal in der Ideenfindung bin, schreibe ich schon nochmal gerne auf einem leeren Blatt Papier. Mhm. Aber wenn ich mich selbst organisiere, To-Dos für die Woche oder halt auch zum Beispiel Familienkalender, das ist alles komplett digital.
Okay, also auch komplett digital Einzug gehalten. Ich muss fairerweise sagen, ich mache super viel digital, aber ich bin manchmal richtig froh, irgendwie einfach nochmal die To-Dos am Tag aufzuschreiben, weil man schon so viele andere digitale Tools hat. Irgendwas, also wie du jetzt gerade sagst, so mal was machen, ja, es gibt so einen oder den anderen Prozess, aber okay, zweite Frage. Wenn du eine Superkraft hättest, Gedanken lesen oder Zeit anhalten?
Zeit anhalten. Insbesondere, weil ich jetzt noch gar nicht so lange Papa bin und versuche halt ganz viel mit der Kleinen auch zu machen, da würde ich ja manchmal Zeit anhalten für die anderen Sachen und dann einfach mal hier kurz noch was schaffen und trotzdem, ja, man will einfach mehr unterkriegen. Und deswegen vielleicht mal Zeit anhalten, kurz was erledigen und dann wieder Zeit für die Tochter. Deswegen ist bei mir gerade
die schnelllebige Zeit. Und ich sage auch immer gerne, ob man die Gedanken immer unbedingt lesen möchte, weiß ich auch nicht. So muss man, glaube ich, auch abkönnen.
Das stimmt.
Frühaufsteher oder Langschläfer? Mit Tochter hat sich das wahrscheinlich, also ich frage jetzt nach deinem, wie hättest du es gerne? Aktuell würde ich wahrscheinlich tippen, du stehst immer früh auf.
Das stimmt, Frühaufsteher, aber ich bin auch gerne ein Frühaufsteher. Früher war ich sogar mal probeweise diesen berüchtigten 5-Uhr-Club, habe ich dann irgendwann zum 6-Uhr-Club für mich verstetigt. Also ich stehe gerne früh auf und versuche was für mich zu machen am Tag, weil die Tage sind lang genug. Aber das am wenigstens mal so eine halbe Stunde morgens, entweder mit der Kleinen spielen, Sport, Yoga, irgendwas, was wirklich mir gehört, bevor dann der lange Tag kommt.
Okay, also von der 5 Uhr auch wirklich sehr früh. Aber ich glaube, ich hatte es auch mal eine Zeit lang probiert und bin dann auch irgendwann hochgegangen und habe gesagt, na gut, muss nicht sein. Ordnungsliebe oder kreatives Chaos? Wie sieht's auf deinem Schreibtisch aus?
Ordnungsliebe. Der ist sehr aufgeräumt, sehr klar, weil der Alltag schon genug voll und trubelig ist. Mag ich es dann aber trotzdem, meinen Schreibtisch sauber zu hinterlassen und auch wieder vorzufinden.
Okay. Und bist du denn auch jemand, der das dann auch bewertet? Also wenn du jetzt an den Schreibtisch kommst, der überquillt, dass du sagst, oh, das kann nichts werden.
Nee, zum Glück nicht. Ich habe im privaten Umfeld Menschen, die sind sehr kreativ und sehr chaotisch. Und das stört mich aber nicht, weil das einfach Teil, also ich weiß dann trotzdem diese Menschen sehr zu schätzen, weil sie trotzdem Großartiges leisten. Es wäre nur vielleicht nicht der Schreibtisch, den ich selbst gleich morgens heimsuchen würde. Aber das stört mich an sich nicht, wenn es nicht meiner ist.
Okay, dann letzte Frage. Habe ich auch noch nicht gestellt, finde ich aber ganz spannend. Ganz banal, Pizza mit Ananas, Genuss oder kulinarisches Verbrechen?
Genuss.
Absolut, ja. Ich habe jetzt mit so vielen Leuten gesprochen, die alle gesagt haben, Ananas geht gar nicht. Ja, also es ist dein Ding, ja?
Es ist für mich Studentenzeit und ich glaube auch Familienzeit. So Pizzateig selbst machen und selbst belegen und dann so als Frühteenager fand ich das witzig und daraus hat sich dann irgendwann etabliert, dass es dann einfach irgendwie geblieben ist als kulinarisches Experiment, was man irgendwie auch mal essen kann.
Ja, beziehungsweise
ein bisschen do it yourself.
Ja, wir waren mit dem Team jetzt gerade hier in Hamburg ein Krog essen, kennen die meistens immer nicht, was ein Krog ist, aber gibt's auch als Hawaii-Ananas-Variante und auch da wurde gesagt, oh, Herr Jemini. Hannes, ich bedanke mich bei dir. Wir sind jetzt durch, die 5 Fragen, ein gutes Bild bekommen. Ich hoffe, wir sehen uns mal die Tage auf der einen oder anderen Veranstaltung. Bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Und wünsche vor allen Dingen dir und euch richtig viel Erfolg. Man kann euch ja eigentlich auch nur die Daumen drücken, weil ihr seid nun auch wirklich ein großer Teil von dem, was wir hier erreichen wollen. Von daher, dank dir.
Danke dir und danke auch für die Einladung.
Gerne. Schöne Restwoche. Hau rein. Ciao.
Ebenfalls. Ciao.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.